Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussard Thiam.
Hallo und herzlich willkommen. Ja, Dolly Parton ist gestern mit 80 Jahren gestorben und auch wir blicken auf die Musikerin. Ein Moment, der, wie ich finde, sehr gut zeigt, wie witzig sie auch einfach war, ist der gemeinsame Auftritt mit Patti LaBelle. Sie sitzen gemeinsam in funkelnden schwarzen Kleidern in einer Show und machen Musik mit ihren Acryl-Fingernägeln.
You know, I write a lot of songs when I don't have my guitar. Mm-hmm. You know, I beat around on the dashboard in my car when I'm riding around writing songs. But then I have a little rhythm that we can do with these acrylic nails. Can you do that?
Yep.
Oh, good. You want to play a little song for him? Get up close to your microphone. We're mic'd right down in here. Get up close to him. Okay.
That's cute.
Can you hear that?
See, we did plan this, but we didn't know how it was going
to
sound.
Well, we were planning to see if we could do something like, Mama, little children, love shortening, shortening. Mama, little children, love shortening bread. Mama, little children, love shortening, shortening. Mama, little children, love shortening bread. Wait, Patty.
Yeah. Sie hatte eben auch einfach einen sehr guten Humor. Und zum Tod der Musikerin, die eine Ikone war, setzen wir gleich einen Fokus auf ihren Stil. Zusammen mit Modeprofessorin und Journalistin Diana Weiß. Dolly Parton ist gestern im Alter von 80 Jahren an Krebs gestorben. Sie war eine begnadete Songwriterin. Jolene, I Will Always Love You und viele andere Songs gehörten zu ihren größten Hits. Sie war aber auch eine Stilikone und Feministin mit jeder Menge Selbstironie. Und darauf schauen wir jetzt mit Modeprofessorin und Journalistin Diana Weiß. Herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor.
Hallo.
Ja, lass uns mit einem Interview mit Barbara Walters aus dem Jahr 1977 anfangen. Die Moderatorin befragt sie nämlich zu ihrem Aussehen.
You don't have to look like this. You're very beautiful. You don't have to wear the blonde wigs. You don't have to wear the extreme clothes, right?
No, it's certainly a choice. I don't like to be like everybody else. I've often made this statement that I would never stoop so low as to be fashionable. That's the easiest thing in the world to do. So I just decided that I would do something that would at least get the attention. Once they got past the shock of the ridiculous way I looked and all that, then they would see there was a part of me to be appreciated. I'm very real where it counts, and that's inside, and as far as my outlook on life and the way I care about people and the way I care about myself and the things that I care about. But I just chose to do this, and it's show business is a money-making joke, and I just always like telling jokes.
Ja, also sehr klar, sehr selbstreflektierend spricht sie darüber, warum sie sich dafür entschieden hat, so auszusehen, und nennt es, ja, es ist ein lächerliches Auftreten, aber wenn der Schock überwunden sei, dann würde man einfach erkennen, wie echt sie sei und wie sehr sie sich um Menschen sorge. Und vor allem im Showbusiness geht es auch eigentlich nur ums Geld, das ein Joke ist, und das passt zu ihr, dass sie auch gerne Jokes macht. Diana, was würdest du sagen? Wie reagiert Dolly Parton auf die Frage, sie müsse ja nicht so aussehen, so Barbie-like? Also was sagst du, was sind das für Erwartungen vielleicht auch an Frauen, die damals oder auch noch heute gestellt werden in der Musikbranche?
Also ich finde, sie reagiert total klug und gefasst in der Situation. Vor allem, weil sie den Spieß eigentlich so ein bisschen umdreht und dann Barbara Walters so den Spiegel vorhält und ihr zeigt so, naja, sie ist ja diejenige, die so an ihrer Oberfläche hängen bleibt. So, ihr geht es vielleicht gar nicht so sehr darum. Sie weiß ja, dass sie noch in Anführungsstrichen mehr zu bieten hat als ihr Aussehen. Also das, was Barbara Walters in dem Interview dort macht, das würden wir heute eigentlich als Class-Shaming bezeichnen. Also sie putzt Dolly da so von oben herab runter, indem sie ihr Aussehen kritisiert und sie impliziert eigentlich, dass sie billig aussieht, dass sie schlechten Geschmack hat, dass sie low-class aussieht. Und Dolly lässt sich aber gar nicht erschüttern davon. An der anderen Stelle in dem Interview sagt Barbara Walters auch, bezeichnen sie als Hillbilly, und sie ist da sehr selbstbewusst, ne? Auch klassenbewusst tritt sie auf, und sie beschreibt eben immer wieder auch in ihrer Autobiografie, dass sie eben aufgewachsen ist so in den ländlichen Südstaaten. Sie kommt ja aus den Blue Ridge Mountains, aus Tennessee, es ist eine ganz arme Gegend, und dass sie eben in ihrer Kindheit immer die Frauen bewundert hat, die so in den Beauty-Salon gegangen sind, die eben große, toupierte tätowierte Haare hatten, die sich die Fingernägel haben machen lassen, die viel Make-up getragen haben. Das waren für sie einfach die schönsten Frauen der Welt. Und so wollte sie immer aussehen. Und sie ist sich eben sehr bewusst, dass dieser Stil abgewertet wird, also als White Trash. Das erleben wir auch heute noch in ganz vielen anderen Zusammenhängen. Und sie wollte aber trotzdem genauso aussehen. Und sie sagt eben, it's a choice. Mhm. So, ich habe mich dafür entschieden.
Und vor allem ist es ein hoher Wiedererkennungswert aus deiner Modebrille vielleicht auch nochmal. Wie konnte sie damit zu solch einer großen Stilikone werden?
Ja, also Dollys Vorstellung von Schönheit, ne? Es ist ja dieses sehr, sehr übertriebene, fast karikaturenhafte, eben diese großen Haare, eine Big Hair, sie hat immer Perücken getragen, platinblond, sehr viel Make-up, sehr viel Glitzer. Und das wirkt auf uns, ne, so aus unserer europäischen Sicht vielleicht auch so ein bisschen typisch amerikanisch, ne? Und eben auch so als Bad Taste, also irgendwie schlechter Geschmack. Wir lernen ja immer so, guter Geschmack ist eben so schlicht und zurückhaltend und so weiter. Aber ich finde es total gut, auch wie Dolly Parton selber darüber redet, ist eigentlich nämlich sehr demokratisch. Sie hat ja auch immer gesagt, sie glaubt nicht an natürliche Schönheit. Und dieses Konzept von natürlicher Schönheit, was ja bei uns in so kulturellen Diskursen häufig sehr hoch gehandelt wird, so das ist doch die wahre und die höherwertigere Schönheit und so weiter, ist ja zutiefst ausgrenzend, mhm, ne? Weil das schließt einfach alle Leute aus, die jetzt nicht zufälligerweise mit diesen körperlichen Merkmalen geboren wurden, die jetzt gerade irgendwie geschätzt werden, weil wir wissen ja alle auch, dass sich das ändern kann. Und diese Idee von künstlicher Schönheit, wie Dolly Parton sie vertritt, also so richtig mit Prothesen zu arbeiten, ja, also einfach sich eine Perücke aufzusetzen, sich Wimpern anzukleben, sich Nägel anzukleben, das kann einfach jeder erreichen, so mit etwas Einsatz. Ne? Das ist wirklich diese Idee, jeder kann diese Schönheit erreichen, ne? Mhm. Jeder kann sich schön fühlen. Gleichzeitig sagt sie ja auch, sie ist nicht fashionable, sie ist wirklich nie Trends hinterhergelaufen, sie ist sich in dieser sehr, sehr künstlichen, sehr, sehr übertriebenen Art immer selber treu geblieben. Und ich nehme ihr halt absolut ab, dass sie sich selbst in ihrer ganzen Glorie auch schön gefunden hat, dass sie wirklich zufrieden mit sich war und sie war sehr selbstbewusst.
Und sie war ja auch berühmt für ihre Schlagfertigkeit und Selbstironie. Du hast uns ein paar Lieblingszitate mitgebracht.
Ja, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ne? Also Dolly Parton war wirklich so ein nimmer trockenbrochen, ja, an Aphorismen und Lebensweisheiten. Einen der bekanntesten ist natürlich, it costs a lot of money to look this cheap. Also es ist sehr teuer, so billig auszusehen wie ich. Da sieht man eben wieder diesen Humor, ne, und diese Selbstironie, die sie hat. Sehr gerne von ihr mag ich auch das Zitat, the higher the hair, the closer to God. Also ne, je höher sie die Haare tupiert, desto näher ist sie bei Gott. Das Zitat habe ich übrigens zum ersten Mal aus dem Mund von Amy Winehouse gehört, die ja auch sich sehr gerne die Haare tupiert hat.
Eine Referenz.
Und als Abwandlung hat sie auch nochmal gesagt, the bigger the hair, the smaller the hips. Also so kann man auch dann seine ganze Silhouette ausgleichen, einfach mit einer großen Frisur. Mhm. Und toll finde ich eben auch dieses Zitat von ihr, wo sie gesagt hat, if I'm gonna have any looks at all, I'm gonna have to create them. Also es ist diese Vorstellung, dass sie wirklich self-made ist in jeder Hinsicht. Sie hat ihre Karriere selbst gemacht. Sie hat auch diesen Platz, den sie in der Popkultur hat, auch in der Country Music quasi selber erfunden. Den gab es vorher nicht. Und sie hat auch ja eigentlich ihren eigenen Körper und ihre Persona selbst aus sich heraus gestaltet.
Und abschließend vielleicht nochmal, wir haben es ja schon auch touchiert, aber welchen Einfluss würdest du sagen, hat Dolly Parton heute auf die jüngere Generation? Beyoncé zum Beispiel hat Jolene vor 2 Jahren auf ihrem Album Cowboy Carter neu interpretiert und ja, sie hat ja auch immer wieder Einfluss auf die queere Community genommen.
Absolut, also meine These ist ja, dass Dolly Parton so die Original-Empowerment-Feministin ist, also eigentlich solche Aussagen, die wir jetzt heute von so kontroversen Artists auch wie Shirin David oder Ikki Mel oder so hören, die dann eben sagen, ey, ist meine Entscheidung, was ich mit meinem Körper mache, oder die so sehr selbstbewusst und offen mit Schönheitseingriffen und so umgehen. Das hat sie eben schon viel, viel früher gemacht und eben gar nicht auf so eine kämpferische Art, sondern eben so sehr charmant und humorvoll. Und es ist eben wirklich diese, ja, Empowerment-Idee, dass man kann alles sein, was man möchte. Man kann seine eigene Identität aus sich selbst heraus gestalten. Man muss nicht eine Identität annehmen, die man von außen zugeschrieben bekommt. Und in der Queer Community ist sie natürlich auch eine absolute Ikone. Sie ist ja praktisch eine weibliche Drag Queen. Und es gibt ja auch berühmte Drag Queens wie Trixie Mattel zum Beispiel, die eigentlich auch ihren Look eben sehr stark an den Bühnenlooks von Dolly Parton angelehnt haben. Und da erfährt sie eben sehr viel Bewunderung.
Sagt Diana Weiß, Professorin für Modejournalismus und Autorin über Dolly Parton und ihren prägenden Stil. Und passend dazu spielen wir jetzt Backwoods Barbie. Ein persönlicher Song ist 2008 als Titelsong auf ihrem gleichnamigen Album erschienen. Das 42. habe ich gelesen. Und auch darin, wie du schon gesagt hast, Diana, spielt sie mit dem Klischee der dummen Barbie. Und gleichzeitig kann man das auch als Selbstermächtigungshymne verstehen. Denn wie wir gelernt haben, ist Glamour für sie keine Verkleidung, sondern ihre Interpretation von Schönheit entstanden aus ihrer Heimat. Jetzt zu Ehren von Dolly Parton, die gestern mit 80 Jahren gestorben ist. Blackwoods Barbie. Danke, Diana.
Sehr gerne.
Just a simple country girl. I wanted to be pretty more than anything in the world. Like Barbie or the models in the Fredericks catalog. From rags to wishes in my dreams, I could have it all. I'm just a backwoods Barbie, too much makeup. Don't be fooled by thinking that the goods are not all there. Don't let these false eyelashes lead you to believe that I'm a shadow.
Dolly Parton. Backwoods Barbie, hier gehört bei uns im Deutschlandfunk Kulturen und unserem Musikmagazin Tonart. Ab 15 Uhr hören Sie mehr über Dolly Parton anlässlich ihres Todes. Sie starb gestern im Alter von 80 Jahren. In Köln hat heute die größte Videospielmesse der Welt angefangen. Zur Gamescom werden bis Sonntag über 300.000 Menschen erwartet. Sie ist ja das wichtigste Event der Szene. Kurz gesagt werden auf der Messe die Highlights der nächsten Monate gezeigt. Das heißt, Fans können die Spiele oft schon vor dem Release anspielen, InfluencerInnen aus der Branche treffen oder sich im Cosplay, also Kostümspiel, ihre Lieblingscharaktere verkleiden. Vor Ort ist Reporter Bene Wenk. Bene, die Veranstalter werfen ja wie jedes Jahr eigentlich mit diversen Superlativen um sich. In diesem Jahr ist zum ersten Mal die Ausstellungsfläche komplett ausverkauft. Du bist jetzt seit ein paar Stunden vor Ort. Wie kann man sich das vorstellen? Was für Aussteller sind dort?
Ja, das sind natürlich vor allem die großen Spielehersteller. Microsoft mit Xbox zum Beispiel, Nintendo ist da, Sega. Die haben hier teilweise riesige Stände aufgebaut, die dann zum Beispiel überlebensgroß die Charaktere aus den Spielen zeigen oder sehr atmosphärisch Gegenden aus den Games nachbauen. Wichtig sind dabei natürlich die Anspielstationen, wo Leute Games anzocken können, die erst in den nächsten Monaten erscheinen. Es sind aber auch Aussteller da, die nicht direkt was mit Games zu tun haben. Lego zum Beispiel. Und heute ist es noch ein bisschen ruhiger, weil heute nur die FachbesucherInnen rein dürfen. Ab morgen wird es dann voller und der Samstag ist schon so gut wie ausverkauft. Ich denke, am Ende werden wieder um die 350.000 Menschen die Gamescom besucht haben.
Ja, und die Eröffnung, wie auch schon in den vergangenen Jahren, fand ja gestern Abend statt unter dem feierlichen Titel Open Night Live. Was gab's dort zu erleben?
Das ist im Endeffekt eine rund zweistündige Trailer-Show, ein bisschen so wie eine Apple Keynote. Da ist dann eine große Bühne mit Live-Publikum, auf der Bühne ein Moderator und eine Moderatorin und die zeigen dann Trailer zu Games, die es entweder auf der Gamescom zu sehen gibt oder die so im kommenden Jahr erscheinen sollen.
Guten Abend! Willkommen zu Gamescom! Yes! Are you guys ready for 2 hours of video game news and updates? Yeah! Well, you've come to the right place. This is Gamescom opening night live in Cologne, Germany at Kölnmesse. And the crowd this year, you guys are honestly the loudest I've ever heard you. The energy and hype is on another level. You guys are prepped and ready, and we got a lot of great stuff for you today.
Genau, und ein Highlight war da zum Beispiel ein erster Blick auf eine Erweiterung von The Witcher 3. Das ist eine sehr erfolgreiche Spielereihe, die basiert auf einer Romanreihe des polnischen Autors Andrzej Sapkowski. Gibt auch eine bekannte Netflix-Serie dazu. Ich fand das Spiel Warlock interessant, ein Game aus der Welt von Dungeons & Dragons mit einer sehr düsteren Protagonistin, die nicht nur gegen Monster kämpft, sondern sich auch teleportieren kann und im Trailer auch mit einem Ritual Regen beschwört. Das sah alles sehr beeindruckend aus.
Mhm, interessant. Jetzt sind nicht nur Fans und SpieleentwicklerInnen auf dieser Messe, auch die Politik ist verstärkt vor Ort. Vizekanzler Lars Klingbeil, Forschungsministerin Dorothee Bär, in deren Haus auch die Games-Förderung organisiert wird. Morgen kommt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und eröffnet den Kongress. Ja, vielleicht ein bisschen salopp gefragt, aber was sucht eigentlich die Politik auf der Messe?
Es gab vor kurzem so eine repräsentative Studie der Bertelsmann Stiftung, dass insbesondere die Menschen, die viel zocken, also Gaming-EnthusiastInnen, politischer sind als der Rest der Bevölkerung. Und ich glaube, da ist ein Publikum, das man mit politischen Inhalten ganz gut erreichen kann. Wie immer gibt es da natürlich auch ganz tolle Möglichkeiten für Fotos mit jungen Menschen an Bildschirmen und Controllern. Und auch der Mitveranstalter Gameverband sucht sehr die Nähe zur Politik, vor allem, weil die Bundes- und Landesregierungen die Videospielentwicklung mit mehr Geld fördern sollen. Das ist seit Jahren immer wieder die zentrale Forderung dieses Verbandes.
Mhm. Ein Spiel, das aber wohl eher keine Förderung braucht, ist Grand Theft Auto 6 oder kurz gesagt GTA 6. Mhm. Das ist ja das Hype-Spiel schlechthin. Jeder hat diesen Namen zumindest schon mal gehört. Mitte November soll also das neue Spiel erscheinen. Warum, Bene, gibt es um dieses Spiel einen so doch tatsächlich gigantischen Hype?
Ja, das Game ist eine Milliardenproduktion. Die letzte Ausgabe dieser Reihe kam vor 13 Jahren heraus, GTA 5, und ist eins der erfolgreichsten Games aller Zeiten. Über 200 Millionen Mal wurde dieses Spiel verkauft und hat immer noch eine sehr aktive Community. Der Nachfolger wird jetzt sehnlichst erwartet. Auch da wird es wieder um Kleinkriminelle gehen, die Autos knacken, Banken ausrauben und Leute über den Haufen schießen. Diesmal in einer Stadt, die Miami nachempfunden ist. Und in den Spielen wird immer sehr viel Satire auch betrieben, die teilweise auch recht zynisch die US-amerikanische Gesellschaft kommentiert. Da bin ich vor allem gespannt, wie das in unserer aktuellen Welt ankommen wird. Aber ja, da ist voraussichtlich das größte und aufwendigste Spiel aller Zeiten. Und wenn es dann rauskommt, ein gigantischer Popkulturmoment.
Und warum ist jetzt ausgerechnet dieses Spiel GTA 6 nicht auf dieser Messe vertreten?
Ich würde das als sehr laute Abwesenheit bezeichnen, denn das Spiel ist zwar nicht offiziell auf der Messe, aber am Donnerstagabend gibt es ein sehr langes Video, einen großen Trailer, der das Spiel vorstellen wird, und zwar zuerst auf Netflix. Es gibt Berichte, dass Netflix 100 Millionen Dollar gezahlt haben soll, um als erstes dieses Werbevideo zeigen zu dürfen. Entwickler Rockstar sagt da nichts dazu, aber dieser Entwickler Rockstar macht mutmaßlich auch noch extra Geld mit dieser Ankündigung, statt hier auf der Gamescom Millionen in einen Stand hier auszugeben in der Halle. Die Aufmerksamkeit bekommen sie so oder so, egal ob sie hier sind oder nicht. Und das auch, weil seit Tagen Inhalte des Spiels über Leaks illegal im Internet verbreitet werden, bei denen man schon sehr viele Teile dieses Spiels sehen kann.
Dann vielleicht nochmal ganz kurz zurück zur Messe als Fan. Was erwartet mich dort noch?
Also, das ist alles sehr laut und anstrengend hier. Ich sitze hier in einem ruhigen Bereich, man hört trotzdem das Gemurmel. Wie schon beschrieben, es sind riesige Messehallen mit laut brüllenden Ständen, wo man lange ansteht, um ein paar Minuten eines kommenden Games anzuzocken, sich dabei in größere und kleinere Games verlieben, was Neues entdecken. Aber das ist eben auch ein sehr großes Community-Treffen. Für mich ist das Reinkommen in diese Messe immer so ein bisschen, ja, nach Hause kommen. Das gemeinsame Interesse verbindet mich mit allen hier, wie etwa auf einem großen Festival auch. Und ich glaube, das ist im Endeffekt auch das, was die Hunderttausenden auch jedes Jahr dann wieder hierher zieht.
Noch bis Sonntag läuft in Köln die Gamescom, die größte Videospielmesse der Welt. Reporter Bene Wenck ist für uns vor Ort. Ich danke dir für die Einordnung hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Gerne.
Die französische Musikerin Françoise Cactus, bekannt aus der Band Stereo Total, hat, und da kenne ich einige aus meinem Privatleben, einige Franzosen, obwohl sie seit den 80er Jahren in Berlin gelebt hat, nie ihren französischen Akzent verloren. Und dieser ja doch charmante französische Akzent wurde definitiv zum Erkennungszeichen der Band Stereo Total.
Ich liebe es, Liebe zu machen.
Doch so schöne Samples, unter anderem von Serge Gainsbourg oder auch Salt and Pepper. Ja, der Song, der heißt Liebe zu dritt, ist 2001 erschienen. Die Band, das Duo, bestehend aus Cactus und ihrem Partner Brezel Göring, haben punkigen Synthie-Pop gemacht mit einer kräftigen Portion Do-It-Yourself-Energie bis zu Françoises frühen Tod vor 5 Jahren. Jetzt hat Brezel Göring ihren gemeinsamen Sound weitergeführt, und zwar in andere Sphären. Morgen kommt sein Spielfilmdebüt Für immer 16 ins Kino. Und meine Kollegin, Filmredakteurin Susanne Burg, hat den Film gesehen und auch mit Brezel Göring gesprochen. Wichtige Frage vorab, die wir klären müssen. Göring hat noch nie einen Film gemacht und hat es auch nicht wirklich gelernt. Kann er das überhaupt?
Ja, so viel kann ich schon sagen, auf jeden Fall. Und zwar auf seine Brezel Göring-Art hat er das gemacht. Der Film ist quasi Stereototal-Ästhetik in Film übertragen. Mächtig Punk und Do-It-Yourself, gedreht im Super-8-Format, super charmant, subversiv, sehr konsequent und sehr fern vom Mainstream. Und ich habe Brezel Göring ja gesprochen und auch darauf angesprochen, wie er als Debütregisseur ohne Ausbildung an diesen Film herangegangen ist. Und ich finde, bei ihm klingt Regie führen von Schauspielenden plötzlich ganz einfach.
Ich habe vorher einmal grob die Situation erklärt und dann habe ich während des Films das Drehbuch vorgelesen und die haben versucht, den Mund dazu zu bewegen.
Ja, ganz schön selbstbewusst. Die haben versucht, den Mund dazu zu bewegen. So kann man Regiearbeit natürlich auch zusammenfassen. Aber vielleicht mal zum Eigentlichen. Der Film, der basiert ja auf einem Romanfragment von Françoise. Er hat den posthum vollendet veröffentlicht und der Titel Für immer 16 ist auch gleichzeitig nach einem Song der Band benannt. Ist denn das tatsächlich eine Geschichte über die ewige Jugend?
Naja, erstmal vordergründig ist es eine Geschichte über drei Freundinnen, die nach einer langen Pause zumindest an ihre alte Freundschaft in der Jugend anknüpfen wollen. Die drei haben früher gemeinsam Underground-Filme gemacht. Heute ist eine davon, Helena, verbittert. Die andere, Oscar, hat die Kunst aufgegeben. Und die dritte, Charlotte, ist erfolgreich geworden als Schauspielerin. Und Charlotte lädt dann ihre beiden alten Freundinnen in den Urlaub ein, nach Palermo. Sie wollen wieder einen Film drehen. Aber gleich nach der Ankunft geht die Nörgelei der Mitreisenden los. Das Hotel ist hässlich, dies passt nicht, das passt nicht. Und Charlotte habe mit ihrem Erfolg die Kunst ausverkauft. Also der Streit ist wieder sofort da. Aber irgendwann geht dann doch auch das Projekt Underground-Film los.
Da wird ein idiotischer Splatter-Film herauskommen.
Also ich denke, der Killer sollte eine Killerin sein, eine Männermörderin.
Ja, also Lilith Stangenberg alias Charlotte spielt schließlich mit großer dievenhaften Lässigkeit als Film im Film eine Massenmörderin im schwarzen Lackleder. Aber ja, die Konflikte der drei Freundinnen rutschen immer mehr in die Geschichte dieses Films, den sie drehen, hinein. Kunst und Leben werden also quasi ununterscheidbar. Das ist absurd und punkig. Aber es ist auch sehr direkt, dieser ganze Film, eine Auseinandersetzung eben mit der Haltung zur Kunst. Es geht eben in diesem Gesamtfilm, also Für immer 16, auch um die Frage, was passiert mit dieser rebellischen Jugend, wenn man älter wird? Eine Frage, die sich ja auch Brezel Göring, er ist immerhin Jahrgang 1969, immer wieder gestellt hat mit Stereo Total. Und er sagt auch selber, es ist schwierig, diesen Underground-Esprit jahrzehntelang aufrechtzuerhalten.
Interessant. Und wenn wir mal auf das Format schauen, der Film ist im Super-8-Format gedreht, wirkt dadurch, meine ich, intimer, nostalgischer, oder wie punkig ist die Ästhetik?
Also intimer, nostalgischer und punkig. Also, die haben jede Szene nur einmal gedreht. Die Texte sind separat eingesprochen. Das heißt, sie sind auch gar nicht synchron zum Bild. Die Bilder selber sind wahnsinnig körnig, unscharf. Manchmal erkennt man überhaupt gar nicht, was passiert. Und ja, das ganze Format ist aber definitiv eine Entscheidung. Brezel Göring hat das Super 8 Format bewusst gewählt. Er sagt, man hat keine Kontrolle drüber. Man kann sich eine Szene hinterher nicht nochmal angucken. Wie sonst und?
Bei uns kam erschwerend hinzu, dass wir hatten eine alte Kamera, da wusste man auch nicht, ob die überhaupt gefilmt hat. Und manchmal war ich beim hinterherigen Ansehen verblüfft, dass der Motor gestreikt hat, die Szene so kurz war, die Szene unscharf war. Und das heißt, es ist sehr gut, nicht sich am Anfang ein Ziel zu setzen, wo man hin will, sondern es ist sehr viel besser, wenn man sich an das gewöhnt, was man dann hinterher hat.
Also ich finde, man hört, der hat da auch schon, ist schon mit einer kräftigen Portion Humor auch daran gegangen. Aber es heißt auch, es geht nicht um Mangel an Geld oder technische Möglichkeiten, dass man Super 8 wählt, sondern es geht um künstlerische Freiheit.
Ja, ich finde das irgendwie putzig. Wirkt tatsächlich aber auch so ein bisschen dilettantisch, aber vielleicht nochmal, wenn wir versuchen, die Band, die Musik und den Film zusammenzubringen, was würdest du sagen, wie vergleichbar ist die Ästhetik, wenn es um die künstlerische Haltung geht?
Ich finde, es ist total vergleichbar und ich habe Brezel Göring dazu auch befragt.
Ich komme so von der Musik her und da sind ganz oft das so Verzeichnungen oder Imperfektionen immer das sind, was mich zumindest als Hörer fesselt und beim Stück bleiben lässt. Und manchmal ich von so einer Hochglanzfläche, die so eine Perfektion hat, also wo alles richtig gemacht worden ist, mein Ohr abgleitet und ich den Blick gar nicht richtig dran heften kann.
Und deswegen macht er lieber ein paar Fehler, sagt er dann noch. Wobei das mit den Fehlern fast kokett ist, denn es geht eben gar nicht um die Fehler oder nicht. Es geht im Film um Störungen, also auch fürs Publikum. Dass man beim Gucken denkt, huch, das sieht aber jetzt anders aus, als ich es gewohnt bin. Und dann ist man irgendwie überrascht, guckt aber genauer hin. Und dann ist man plötzlich irgendwann drin in dieser Ästhetik, auch in der Beziehung dieser drei Figuren, in der Ruppigkeit, in der Zärtlichkeit der drei Freundinnen. Aber man ist eben auch bei den größeren Fragen über die Kunst. Und ich finde, das ist wirklich toll und erfrischend und öffnet einem quasi nochmal den Geist und das Herz.
Und wie präsent ist Françoise Cactus im Film, die ja nun leider mit 59 Jahren gestorben ist?
Sie ist dauerpräsent, denn der Film ist mit Stereototal-Songs unterlegt. Die Songs sind natürlich Soundtrack, aber sie kommentieren auch teilweise die Handlung. Sie geben dem Film quasi einen Rhythmus. Und klar, sie holen natürlich Françoise Cactus auch in den Film zurück, aber nicht auf eine nostalgische Art und Weise. Es ist eben eine Fortsetzung der Haltung von Stereototal mit anderen Mitteln. Und für mich wirklich eine ganz wunderbare Art und Weise, wie man mit einem künstlerischen Erbe auch umgehen kann. Es wird eben nicht konserviert, sondern es wird damit was Neues und ziemlich Unberechenbares gemacht.
Sagt Susanne Burg über den Film Für immer 16, kommt morgen ins Kino. Und das komplette Interview mit Brezel Göring finden Sie in unserer Deutschlandfunk-App bei unserer Filmsendung Vollbild. Ich danke dir, Susanne.
Gerne.
Einmal Kurt Cobain und den Anfängen von Nirvana ganz nah sein, selbstgemalte Thanksgiving-Karten für seine Eltern, Geschenke an seinen Lieblingsgitarrenbauer, Flightcases von Konzerten erleben, das funktioniert. Dafür müssen sie nur die Koffer packen und in seine Heimatstadt Aberdeen fliegen. Die Kurt Cobain Tribute Gallery lässt die Fans nämlich ganz nah an die Wurzeln des Grunge kommen und diese sind bewegt, begeistert und tauchen tief ein in das Haus von Kurt Cobains Familie und dem selbsternannten Anti-Museum, das früher ein Möbelladen war. Martina Butler hat sie für uns besucht.
Schwarze Flightcases von Konzerten säumen den Eingang der Kurt Cobain Tribute Gallery. Schon sind die Besucher mittendrin im Leben des Leadsängers von Nirvana in Aberdeen, Washington State. Die Stadt wirkt ein wenig abgerockt. Dabei fühlt sie sich immer noch so an wie zu Kurt Cobains Zeiten, meint Lee Bacon, der hinter der Tribute Gallery steckt.
Du hörst die Züge, du spürst den Regen, du siehst die Trucks mit Holz. So war's. Und es hat sich nicht viel geändert seitdem. Wir sind in einem Raum, in dem sie gearbeitet haben. Und das ist ein Anknüpfungspunkt für die Fans.
Die Ausstellung ist eine Verneigung vor der Ikone des Grunge. Sie ist in einem ehemaligen Möbelhaus, in dem Kurt Cobain und Nirvana-Mitbegründer Chris Novoselic gejobbt haben. Drinnen ist es laut, Nirvana kommt aus den Boxen, das Licht fast wie in einem Club. Bleistiftzeichnungen von Kurt Cobain, Fotos aus dem Familienalbum und der handgeschriebene Textentwurf für Smells Like Teen Spirit sind Teil des selbsternannten Anti-Museums. Die Ausstellungsstücke kommen auch von Leuten, die Kurt Cobain in Aberdeen erlebt haben. Eines Tages kam eine Frau vorbei, deren Vater Kurt Cobains Baseballtrainer war, als er 9 Jahre alt war. Damals hat der spätere Superstar die kleine Tochter des Coaches an die Hand genommen und ist als einziger aus dem Team mit ihr rumgerannt, bis sie K.O. war.
Sie zieht einen Baseball raus und darauf hatten alle Jungs unterschrieben, eben auch Kurt. Und sie hat gesagt, ich will, dass ihr den habt.
Es gibt Touren durch das Haus, in dem Kurt Cobain groß geworden ist und viele Erinnerungsstücke aus Nirvana-Zeiten. Sie erzählen die Geschichten hinter bekannten Fotos, die zurückgehen bis nach Aberdeen. Dabei wollte die Stadt lange nichts mit Kurt Cobain und Nirvana zu tun haben, erzählt Daryl Westmoreland. Der Fotograf ist in der Gegend groß geworden und war Teil der Nirvana-Entourage.
This community didn't want to.
Die wollten nichts von Kurt, Chris und Nirvana wissen. Die waren so negativ dem gegenüber eingestellt. Sie wollten das nicht annehmen.
Negative for so long this community they didn't want to embrace it.
Das hat sich inzwischen aber geändert. Die Spuren von Kurt Cobain sind überall in Aberdeen zu finden, erzählt Lee Bacon.
Wo Kurt seine erste Gitarre gekauft hat, wo er Gitarrenunterricht hatte, wo sie als Teenager gejobbt haben. Hier sind die Ursprünge. Deshalb nennen wir es Seite 1 der Geschichte.
Konzertvideos laufen auf einer großen Leinwand in der Tribute Gallery. Fans lernen Kurt Cobain hier nochmal ganz anders kennen, so wie John. Absoluter Nirvana-Fan, der mit seinem Freund gekommen ist und mit einem seligen Grinsen am Ende wieder rausgeht.
Ich hatte das Gefühl, dem näher zu sein, was mich geprägt hat beim Großwerden.
Ganz nah an den Wurzeln des Grunge in einer Kleinstadt, ein paar Stunden südlich von Seattle.
Den Anfängen von Nirvana ganz nah sein, das kann man in Aberdeen in der Kurt Cobain Tribute Gallery. Ein altes Möbelhaus, in dem Kurt Cobain einst gejobbt hat.